Hey zusammen, wir sind in dieser Serie «Das Neue Testament, die grosse Geschichte». Und wir haben uns ein paar von den wichtigsten Themen angeschaut über die letzten paar Wochen vom Neuen Testament. Und wir haben gesehen, wer ist Jesus, er ist der Messias. Wir haben gesehen, was ist unsere Mission als Kirche, was ist unser Teil in diesem Missionsauftrag, wie können wir einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Was heisst es überhaupt, ein Nachfolger zu sein? Letzte Woche war Pfingsten. Wir haben uns angeschaut, was ist der Heilige Geist, wie wirkt er heute noch in unserem Leben. Und über die nächsten paar Wochen werden wir uns auch ein paar Glaubenskonzepte vom Neuen Testament anschauen, wo extrem wichtig sind für die Art und Weise, wie wir über Gott denken. Und heute geht es um das Thema Glauben und Taten. Glauben und Taten. Und das ist auch gleichzeitig der Titel der heutigen Predigt. Vor ein paar Wochen bin ich für einen Check-up beim Arzt gewesen. Und in der Vorbesprechung von dem Termin und vor allem den Test, den er mit mir hat machen wollte, hat er mich gefragt, hey, was ist eure Blutgruppe? Und ich so, ich glaube, es ist diese Gruppe. Er hat mich angeschaut und gesagt, und gefragt, sind Sie sich 100% sicher? Oder glauben Sie es einfach? Und ich so, ja, ich glaube, das ist sie. Und er hat irgendwie gemerkt, dass ich nicht ganz sicher war. Und dann hat er mich nochmal gefragt, ob ich sicher bin. Und das Mal hat er aber einen Beweis wollen haben von mir. Und er hat gesagt, hey, es ist extrem wichtig, dass wir wissen, was sie für eine Blutgruppe haben, weil sonst können wir die ganze Übung von diesen Check-ups vergessen. Und dann ist es mir klar geworden, das spielt keine Rolle, was ich behaupte. Es spielt keine Rolle, was ich sage, ob ich sage, es ist die oder die Gruppe. Ich brauche einen Beweis. Und dann habe ich meiner Frau, Giselle, angerufen und ich habe ihr gesagt, bitte schick mir ein Foto von meinem Blutgruppenausweis. Ich muss sehen, was meine Blutgruppe ist. Sie hat mir das Foto geschickt. Und dann habe ich endlich einen Nachweis, einen Beleg gehabt, wo ich meinem Arzt konnte zeigen, sagen, schauen Sie, das ist tatsächlich meine Blutgruppe. Ich war sicher gewesen. Aber was wichtig war, ist, der Arzt war sich 100% sicher, dass ich nicht nur etwas behauptet habe, sondern dass das tatsächlich meine Blutgruppe war. Und ich glaube, im Alltag gibt es einige Situationen, wo wir einfach Sachen behaupten und wir wollen aber keinen Beweis vorlegen. Aber mit dem Glauben, mit unserem Glauben an Jesus, ist es ganz anders. Es braucht einen Beweis, der anderen Menschen zeigt, dass du, dass wir mit Gott unterwegs sind. Weil sonst, wie sollen die Leute überhaupt merken, dass wir an Jesus glauben? Was wäre denn überhaupt der Unterschied, wenn es keine Veränderung gibt in unserem Leben? Was wäre der Unterschied? Weil dann würden die Leute nicht merken, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass er in uns lebt. Und was wäre der Unterschied überhaupt? Und der Beweis? Der Beweis heisst im Neuen Testament Werk oder Taten oder auch Früchte. Und wie gesagt, das Thema heute ist Glauben und Taten. Und die krasseste Auseinandersetzung mit dem Thema finden wir im Jakobusbrief im Kapitel 2. Und bevor wir die Stelle heute ein bisschen genauer auseinandernehmen, möchte ich einfach ein bisschen etwas vom Kontext von diesem Brief erzählen. Der Jakobus war der Bruder von Jesus. Und er schrieb den Brief den jüdischen Christen, die in dieser Region gewohnt haben. Und das heisst, das ist die erste Generation von Christen gewesen, sozusagen, die schon ein paar Jahre unterwegs im Glauben gewesen sind. Sie sind schon gläubig gewesen, mit Jesus unterwegs gewesen und sie sind verfolgt gewesen. Einige von ihnen sind sogar umgebracht worden wegen ihrem Glauben. Und das Thema vom Jakobusbrief ist, wie soll man sich als Christ verhalten in einer Welt, die nicht christlich geprägt ist. Und er schrieb den Brief, um die Kirche zu ermutigen, einfach im Glauben weiterhin zu bleiben, einfach auszuharren, durchzuhalten, auch wenn die Kirche verfolgt wird. Aber auch um die Christen dort zu ermahnen und herauszufordern. Und wenn du Kapitel 2 liest, oder der zweite Teil vom Kapitel 2 liest, vom Jakobusbrief, dann wirst du vielleicht in deiner Bibel eine Überschrift finden, wo heisst, je nach Übersetzung, Glaube ohne Werke ist tot. Oder Glaube wird an Taten gemessen. Oder Glaube muss sich durch Taten beweisen. Oder etwas Ähnliches. Und die Verse, die wir heute uns heute anschauen werden, die sind immer noch heute Stoff für ganz hitzige Diskussionen in der Kirche weltweit. Und die Frage ist immer dann, geht es um Glauben oder geht es um Taten? Auf was sollte ich mich mehr konzentrieren, wenn ich an Jesus glaube? Um was geht es? Geht es wirklich um meinen Glauben oder geht es um meine Werke? Und ich möchte dir ganz am Anfang von dieser Predigt sagen, hey, es geht heute nicht darum, dass wir Partei ergreifen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, es geht um das oder um das. Oder es geht um Gnade oder um Wahrheit. Oder es geht um Glauben oder um Taten. Weil beides ist wichtig und beide leben in einer Spannung miteinander. Und wir als Christen müssen lernen, mit dieser Spannung auch umzugehen und auch aushalten. Also geht es um Taten. Ja, es geht um Taten. Werden wir durch Taten gerecht oder gerettet? Nein. Und das ist auf jeden Fall ein ganz klares Nein. Wir werden nicht durch unsere Werke, durch das, was wir machen, gerecht, durch das, was wir tun. Und das ist das auch, was der Apostel Paulus immer wieder in seinem Brief im Neuen Testament geschrieben hat, immer wieder klar macht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, der Jakobus schreibt zu gläubigen Menschen. Und er sagt zu ihnen nicht, hey Leute, durch eure Taten werdet ihr gerecht werden. Sondern er sagt, jetzt, wo ihr gerecht worden seid, jetzt, wo ihr an Jesus glaubt, wo ihr wirklich den Heiligen Geist in euch habt, jetzt, wo der Geist in eurem Leben ist, ist es so wichtig, dass sich euer Glaube auch in eurem Verhalten äußert. Und es ist so wichtig, dass sich euch durch euer Glauben an Jesus auch euer Lebensstil verändert. Und er sagt ganz klar, dass der Glauben an Jesus gar kein Lippenbekenntnis ist. Man kann nicht einfach sagen, ich bin Christ und dann ist es gewesen. Weil wenn die Leute auf dein Leben schauen und sich fragen, ob du überhaupt Christ bist, hat er nicht gesagt, dass er Christ ist und er macht trotzdem so etwas, dann wird der Jakobus kommen und wird sagen, hey, ich frage mich wirklich, ob du die Gnade von Gott erlebt hast. Und darum sagt er, dein Glaube wäre dann ohne Werk tot. Und das hat nichts zu tun mit unserer Errettung. Wir sind errettet einzig und allein aus Gnade durch unseren Glauben an Jesus für gute Werke. Aus Gnade, durch Glauben, für Werk, für gute Werke. Gnade, Glaube, Werk. Und das ist so wichtig, dass wir die Reihenfolge verstehen. Weil wenn ich versuche, durch gute Taten, durch gute Sachen, die ich machen kann, die Liebe von Gott zu verdienen, das endet dann in Gesetzlichkeit. Und wenn die Werke zuerst kommen und nicht die Gnade, dann ist das einfach tote Religion und keine Beziehung. Zuerst kommt Gnade. Ich muss verstehen, zuerst kommt Gnade. Gott hat uns zuerst geliebt. Seine Gnade ist gekommen. Und weil er mich zuerst geliebt hat, dann bin ich in der Lage, auch andere Menschen zu lieben und sogar dann auch Gott zu lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Und zwar so sehr hat er uns zuerst geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für die Sünde der Menschheit. Und jeder, der an den Sohn glaubt, an Jesus glaubt, der wird errettet werden, einzig und allein durch seinen Glauben an ihn. Heute möchte ich einfach ein paar Gedanken mitgeben, die ich glaube, extrem wichtig sind, weil wir auch in unserem Glauben möchten wachsen möchten. Der Jakobusbrief, der Jakobus, wo er das geschrieben hat, das Einzige, was er wollte, ist, dass die Christen, die jüdischen Christen, im Glauben wachsen. Und ich glaube, er möchte das auch immer noch heute. Und der Brief redet auch zu uns heute. Wie wachst du im Glauben? Du wachst im Glauben, indem sich dein Glaube ausdrückt in Taten. Nicht unbedingt indem, dass du mehr Theologie aufsaugst oder mehr theologische Fachwörter kennst, sondern in dem, dass sich dein Glaube in Bewegung setzt. Also fangen wir mal an mit Jakobus 2, 14. Da schreibt er, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Anders gesagt, Jakobus fragt da, was für einen Wert hat es überhaupt? Wenn du behauptest, ein Christ sein, aber man sieht es nicht an dem, was du tust, dann ist es das, was du behauptest, einfach falsch. Das ist das, was der Jakobus sagt. Das sagt nicht ich, sondern das sagt der Jakobus. Und das ist hart. Weil ein Glaube, der nicht Einfluss hat auf dein Tun, ist kein echter Glaube, ist das, was er sagt. Der Jakobus spricht jemanden an, der kein echter Christ ist, sondern er behauptet einfach, Christ zu sein. Und Christ sein, sagt er, ist kein Lippenbekenntnis. Und das ist auch der erste Punkt für heute. Glaube ist kein Lippenbekenntnis. Es geht viel tiefer. Der Jakobus sagt, hey, zeig mir dein Verhalten. Zeig mir dein Leben im Alltag. Und ich sage dir, ob du Christ bist oder nicht. Dann werde ich erkennen, ob du wirklich glaubst. Weil Glaube und Werk, die gehören zusammen für immer. Die sind unzertrennlich. Und du kannst nicht sagen, ich will den Glauben oder ich will das Werk. Oder ich will nur das Werk, aber ich will nicht den Glauben. Sondern es ist ein Ja zu beiden Sachen. Vor bald 13 Jahren haben Gisele und ich geheiratet und es war ein wunderschöner Tag mit Freunden, mit Familie, mit einem starken Gottesdienst. Ich weiss noch, was Pastor Ed dann predigt hat. Und wie es üblich ist an Trauungen, haben wir uns auch einander etwas versprochen, Gisele und ich. Wir haben zueinander Ja gesagt. Wir wollen gemeinsam gehen durch alles durch. Wir wollen zusammenhalten, wir wollen durch dick und dünn gehen, wir wollen uns lieben in Krankheit und in Gesundheit, in Höhe und Tiefe. Wir wollen zusammenhalten mit Gottes Gnade, bis dass der Tod uns scheidet. Und wir haben uns das gegenseitig versprochen. Alles schön und herzig. Aber ein ausgesprochenes Versprechen, ohne irgendeine innerliche Verpflichtung, das Gesprochene auch täglich Welle zu machen, ist null wert. Hat überhaupt keinen Wert. Heiraten, glaube ich, ist kein Problem. Verheiratet bleiben, das ist ein anderes Thema. Und es gibt nichts Einfacheres, als sich zu verlieben. Oh, der sieht so gut aus. Oh, die sieht so schön aus. Oh, wow. Und dann lernt man sich kennen und dann ist man Stunden am Telefon und man lernt sich lieben und so weiter. Schmetterling im Bauch. So schön. Nichts ist leichter, als sich zu verlieben. Aber verliebt zu bleiben, das ist ein komplett anderes Thema. Sich verlieben ist mega einfach. Aber Liebe, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist etwas, was man tut. Liebe äußert sich in dem, dass wir selbstlose Handlungen machen. In dem, dass ich sage, ich möchte andere höher achten als mich selber. Liebe äußert sich in dem, dass ich bereit bin zu dienen, dass ich bereit bin zu vergeben, dass ich bereit bin, meine Meinung, auch wenn ich denke, meine Meinung ist die beste von der ganzen Welt, dass ich denke, nein, meine Meinung ist nicht die beste von der ganzen Welt. Meine Meinung ist nicht besser als die Meinung von meinem Gegenüber. Und es äußert sich in dem, dass wir einen Schritt machen auf den Partner und sagen, hey, komm, lass uns einander vergeben, wir gehen weiter. Liebe zeigt sich in liebevollen Handlungen. Und was Jakobus hier sagt, ist, wenn wir einfach behaupten, wir seien Christen, das kann jeder tun, das kann jeder machen. Das kann jeder sagen, das ist easy. Und wenn du Leute auf der Straße heute in der Schweiz fragen würdest, kennst du Gott, bist du mit Jesus unterwegs? Einige Leute würden sagen, hey, ja, ich bin reformiert. Andere würden sagen, ja, ich bin katholisch. Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, ob du Christ bist. Es gehört so viel mehr dazu. Und Jakobus sagt, die Leute, die einfach nur behaupten, Christen zu sein, aber man sieht es nicht an ihrem Verhalten, die regen mich auf. Das ist das, was Jakobus eigentlich in meinen Worten sagt. Und darum ist die Predigt so herausfordernd für uns heute. Weil Christ sein ist viel mehr als ein Lippenbekenntnis. Es ist leicht zu sagen, ich bin Christ, und auch Jesus, mein ganzes Leben gehört dir, bis du dann merkst, dass Christus viel mehr mit Geben zu tun hat als mit Nehmen. Oh, ich möchte wirklich am Sonntag dabei sein und sogar im Dreamteam dienen. Ich habe gedacht, Christus hat zu tun mit ein paar YouTube-Videos anschauen und dann sieht, soll ich wirklich den Zehnten geben? Will das Gott wirklich? Gott, möchtest du wirklich, dass ich mich an eine Connect-Group anschließe, auch wenn mein Plan so voll ist? Christ sein fordert etwas von dir ab. Und darum ist es manchmal ganz leicht gesagt, ich bin Christ, aber mega schwer gelebt. Aber der Jakobus sagt, Gott schaut auf unser Verhalten, Leute. Der Paulus sagt, in anderen Worten sagt er es, Gott sehnt sich nach Frucht in unserem Leben. Nach guter Frucht. Und die Frucht entsteht erst, wenn die Wurzeln von unserem Glauben fest verankert sind in der Gnade von Jesus, die uns gerettet hat. Der Glaube ist kein Lippenbekenntnis. Lesen wir weiter im Jakobus 2, 15 bis 17. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester habe nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Anders gesagt, was der Jakobus da meint, ist, Glaube ist mehr als eine Emotion. Glaube ist mehr als ein vorübergehendes Gefühl. Und das ist der zweite Punkt heute. Glaube ist mehr als eine Emotion. Ein Glaube ohne Taten ist tot. Das ist das, was der Jakobus sagt. Was ist tot? Das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Und übrigens ist es da das erste Mal, wo Schwestern als Wort vorkommt in der Bibel. Nicht nur Brüder. Und weil es eben von einer Familie redet. Es redet von der Familie von Gott. Als Church Alive, möchten wir auch eine Familie sein. Für dich. Es daheim sein. Du kannst dir ein Haus kaufen, wenn du genug Geld hast. Aber es daheim musst du bauen. Da ist viel Arbeit drin. Das ist das, was wir als Church machen wollen. Und das ist das, was wir machen, indem wir Kultur leben. Und das machen wir, indem wir füreinander da sind. Indem wir einander lieben. Dass wir praktisch einander helfen. Und der Jakobus, wie gesagt, er regt sich so auf ab den Christen, die einfach nur sagen, ich bin für dich da, aber sie sind eigentlich nicht für dich da. Ja, ich sehe, es geht dir schlecht. Und ich sehe, eigentlich bräuchtest du jemanden, der dir hilft beim Zügeln. Und ich weiss, ja, eigentlich bräuchtest du ein bisschen Geld. Und ich sehe, du brauchst Hilfe beim Bewerbungsschreiben oder so. Und ich könnte dir eigentlich helfen, aber weißt du was? Ich bete für dich. Ist gut. Kennt ihr das? Wenn jemand sagt, ja, ich bete für dich. Und dann betet die Person nie für dich. Wie oft hast du Leuten versprochen, wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft hast du Leuten versprochen, dass du für jemanden willst beten, aber du hast nicht für sie betet? Wie oft habe ich das selber gemacht? Und Jakobus sagt, Leute, hört auf mit dem. Hört auf mit diesen frommen Floskeln. Weil Liebe hat Hand und Fuß. Und anstatt zu sagen, Gott segne dich und ich bete für dich und der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist und du wirst es schaffen, aber die Person braucht eigentlich in dem Moment tatkräftige Hilfe, dann bringt das nichts. Wisst ihr, was das ist? Das ist Mitleid. Mitleid ohne Handeln. Und Mitleid ohne Handeln ist das Gleiche wie Gleichgültigkeit. Und wenn man eine Person schaut und mitfühlt, dann, ich glaube, dann ist es schon mal gut. Es ist viel besser, als nicht mitfühlen. Aber wir müssen weitergehen. Und der Jakobus sagt, hey, lass uns nicht stehen bleiben und einfach nur Mitleid haben und nette Sprüche aussprechen, sondern lass uns füreinander beten. Wenn du willst beten, dann bete doch mit dieser Person auf dieser Stelle. Oder mach mal ab, hey, am Sonntag nach der Church beten wir zusammen. Ich würde sehr gerne für dich beten. Hey, ich bin dabei, wenn du mich brauchst. Hey, ich bin da für dich, Arbeitskollege, Schulkollege. Lass mir an. Church, ich glaube, wir brauchen den Geist von, wie gesagt, wir sind Family. Schwestern und Brüder. Wir sind füreinander da. Wir sind wie Brüder und Schwestern. Wir sind eine Crew. Wir sind füreinander da. Amen. Glaube ist keine Emotion. Glaube ist kein Gefühl, kein Mitleid. Fahren wir weiter im Jakobus 2, 18 bis 20. Vielleicht hält mir jemand entgegen, sagte Jakobus. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Hui, jetzt aber. Der Jakobus ist da auf einem richtigen Track. Er schreibt 104 Vers in seinem Brief und 54 von denen sind in der imperativen Form. Und das führt dann zum dritten Punkt. Glaube ist nicht gleich Glaube. Der Jakobus vergleicht seinen Glauben oder den Glauben, der ohne Werk ist, mit dem Glauben, den der Teufel hat. Er vergleicht es mit dem Glauben, den Dämonen haben. Und er sagt, hey, glaubst du an Gott? Der Teufel glaubt auch an Gott. Auch Dämonen glauben an Gott. Aber der Teufel wird nicht im Himmel sein. Der Teufel ist nicht gerettet, obwohl er an Gott glaubt. Der Feind kennt die Bibel, er kann sogar Bibelvers zitieren. Aber er verwirrt uns. Er zerstört uns, er tötet uns. Und er und Dämonen, die glauben, aber die zittern gleichzeitig, weil sie wissen, es gibt einen Namen, der über allen anderen Namen steht. Sie kennen die Herrlichkeit, die Majestät von Jesus und sie wissen, sobald der Name Jesus ausgesprochen wird, dann können sie heimgehen, weil dann müssen sie verschwinden, weil dann ist ihre Macht gebrochen. Und wenn wir sagen, wir glauben und fertig, dann sagt der Jakobus da, irgendetwas stimmt nicht mit dem Glauben. Weil das sagt auch der Teufel. Wenn dein Glaube sich nicht in deinem Verhalten, in der Frucht von deinem Leben zeigen lässt, dann ist er tot. Und Tod heisst Tod. Und auf Hebräisch ist das Wort für Tod ein Leichnam eigentlich in dieser Stelle. Das heisst, die jüdischen Christen, die Hebräisch geredet haben, die sie den Brief gelesen haben oder wo das vorgelesen war in der Kirche, wo sie das gehört haben, haben sie sich genau ganz gut können bildlich vorstellen, was der Jakobus da gemeint hat. Der Glaube ohne Taten ist ein Leichnam. Und ich lese so etwas und ich denke nur, ouch, das ist mega hart. Das tut weh, das zu hören, das zu lesen. Darum, Church, lass uns ausleben, was wir sagen. Glaube ist kein Lippenbekenntnis. Glaube ist keine Emotion. Glaube ist nicht gleich Glauben. Und der vierte und der letzte Punkt heute ist, Taten folgen an einem gehorsamen Glauben. Und das Wort gehorsam verbindet unseren Glauben mit unseren Taten, wenn es ein Gehorsam ist, wo auf Gott baut. Ein Gehorsam, wo bereit ist, das zu tun, was Gott sagt. Glauben und Taten, die gehören zusammen, wir haben es schon gesagt. Die beiden, die wirken zusammen. Vers 21 bis 24 sagt, wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Dann siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Und die Frage am Schluss von dieser Predigt ist dann, wie kann ich einen gehorsamen Glauben entwickeln, der handelt? Und Jakobus gibt uns am Schluss vom Kapitel 2 zwei Stories aus dem Alten Testament. Und er erzählt erstens vom Abraham. Der Abraham hatte einen extrem gehorsamen Glauben gehabt. Wenn du seine Geschichte gelesen hast, im 1. Mose, hey, er hat eine Verheißung von Gott bekommen. Und Gott hat zu ihm gesagt, du wirst der Vater von vielen Nationen sein. Das Problem ist mit dieser Verheißung, dass der Abraham zu dem Zeitpunkt gar kein Kind hatte und er ist schon 75 Jahre alt gewesen. In der Schweiz wäre er bereits schon 10 Jahre pensioniert gewesen. 25 Jahre vergönnt und die Verheißung ist endlich da gewesen. Und in der Zwischenzeit passiert mega viel. Aber der Isaac wird geboren. 25 Jahre später. Aber dann sagt Gott zu ihm, in dem gleichen Zug, gib mir deinen Sohn. Opfere ihn auf den Altar. Und der Abraham, mit seinem gehorsamen Glauben, er packt seinen Sohn, er geht mit ihm auf den Berg und er leitet ihn auf den Altar. Und er sagt, Gott, wenn du das möchtest, dann werde ich es machen. Ich liebe dich, Gott, mehr als alles, was du mir kannst geben. Mein Leben gehört dir. Und er hat es nicht nur gemeint und gesagt, sondern er hat es tatsächlich gemacht. Er hat Gott so sehr geliebt, dass er sein Messer rausholt. Und er war kurz davor, seinen Sohn zu töten. Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Glaube. Und ein Engel ruft dann, Abraham, stopp, bring deinen Sohn nicht um, weil das alles ist eine Prüfung. Und Gott hat gesehen, ob der Abraham wirklich geglaubt hat. Und Gott hat in dem Inne auch ein Lamm als Ersatz organisiert für seinen Sohn. Und der Abraham nimmt das Lamm und er legt es auf den Altar und er opfert das Gott. Und die Geschichte ist Teil von einer viel größeren Geschichte, die sich über die ganze Bibel zieht. Du und ich, wir sind der Isaac. Und wir haben den Tod verdient. Aber Gott hat für einen Ersatz gesorgt. Er hat seinen Sohn Jesus geschickt. Jesus hat sich auf den Altar gelegt, sozusagen. Und niemand hat gesagt, stopp, mach's nicht. sondern er ist geschlachtet worden. Und er ist hingerichtet worden an unserer Stelle für dich und für mich. Warum nennen wir den Abraham den Vater vom Glauben? Heute ist Vatertag. Der Abraham ist der Vater vom Glauben, weil er einen unfassbaren Glauben hatte. Er war bereit, seinen eigenen Sohn, den Sohn der Verheißung, den er schon so lange darauf gewartet hat, zu geben. Er hatte einen gehorsamen Glauben gehabt, der ihn befähigt hat, nicht nur einfach zu sagen, ja, ich glaube an dich, Gott, sondern nein, ich mache etwas. Und Gott hat gesagt, das ist ein Bild für das, was ich machen werde. Ich werde nicht nur reden, ich werde nicht nur sagen, ich liebe die ganze Menschheit, ich werde nicht nur mitfühlen, sondern ich bin bereit zu geben. Ich bin bereit, etwas zu machen und ich gebe meinen Sohn für die Menschheit, für die Sünde dieser Welt. Und dann erzählt der Jakobus uns eine zweite Geschichte und mit dem möchte ich aufhören, im Vers 25 bis 26. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und Rahab ist eine Prostituierte gewesen. Was heißt das? Sie hat ihren Lebensunterhalt damit verdient, indem sie mit unterschiedlichsten Männern Sex hatte. Das war ihr Job. Und die Frau hilft den israelitischen Spionen, die gekommen sind, um die Stadt Jericho vor einer Schlacht, die sie dann hatten, ausspionieren. Und Rahab war eine unreine Frau in der israelitischen Kultur. Und gleich wird sie von Gott gebraucht. Und dann sagen die Spionen aus Dankbarkeit, dass sie Platz hatten in dem Haus, in der Wohnung von der Rahab. Sagen, hey, wenn wir wieder kommen und Jericho zerstören, dann hängt doch bitte einen roten Schal aus deinem Fenster. Und wenn wir den roten Schal sehen, dann werden wir dich verschonen. Und dann ist das Volk Israel gekommen. Das ist auch eine ganz krasse Geschichte, aber die ganze Stadt ist zerstört worden, Menschen sind umgebracht worden, aber nicht Rahab. Warum ist Rahab verschont geblieben? Ich meine, die Frau hat ganz offensichtlich Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren, oder? Aber sie ist verschont worden, dank ihrem gehorsamen Glauben. Und was bedeutet das rote Tuch? Das ist ein Bild für das Blut vom Lamm, vom Abraham. Aber auch für das Blut von Jesus vor allem. Wo sagt, hey, auch wenn alles zerstört wird um dich herum, du sollst leben. Und Rahab wird dann zur Urgroßmutter von Josef, dem gesetzlichen Vater von Jesus und damit auch von Jakobus, der den Brief schreibt. Das heisst, wenn der Jakobus den Brief geschrieben hat, hat er gewusst, das ist meine Familie. Das Blut fließt durch meine Familie. Genau gleich wie das Blut von Jesus auch durch uns fließt und uns reinigt und uns rettet. Warum erzählt der Jakobus die zwei Geschichten am Schluss von dieser Abhandlung über Glauben? Und das ist wirklich eine gute Frage, weil der Jakobus schreibt den jüdischen Christen. Das heisst zu Leuten, die schon eine Zeit lang mit Gott unterwegs waren im Glauben. Nicht zu Leuten, die zuerst zum Glauben kommen müssen. Und die jüdischen Christen, die haben offensichtlich nichts gemacht, was gezeigt hat, dass sie an Jesus geglaubt haben. Und darum die zwei Geschichten am Schluss von dem Kapitel. Zuerst der Glaubensvater und dann eine Prostituierte. Und ich glaube, die Geschichte von Abraham zeigt uns einen gehorsamen Glauben über eine extrem lange Zeit. Ein selbstloser Glauben, der bereit ist, alles zu machen, auch wenn man sehr, sehr lange auf eine Antwort von Gott warten muss. Und die Geschichte von der Rahab, die zeigt uns etwas anderes. Nämlich, dass das Blut von Jesus stärker ist als unsere Vergangenheit. Egal, was die Gesellschaft sagt oder uns für Labels gibt, nichts steht im Weg. Der Weg ist frei zum Vater, wenn wir die Gnade von Jesus empfangen. Und was beide Geschichten uns sagen, ist, dass egal, was wir für Taten oder Werk machen, egal wie krass dass wir denken, dass unsere Taten sind, das grösste Werk, das jemals gemacht worden ist, oder überhaupt jemals gemacht wird, ist schon vollbracht. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich und er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Glaube ist kein Lippenbekenntnis. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist nicht gleich Glaube und Taten folgen dann an einem gehorsamen Glauben. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht mehr Anstrengung. Ah, oh, ich muss das unbedingt machen. Ich muss ein guter Mensch sein. Nein, es sind Früchte, die hervorkommen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist. Es ist Gottes Kraft in uns. Wir sind errettet einzig und allein durch Glauben, aus Gnade. Nicht durch unsere Taten, sondern aus Gnade, durch Glauben, aber für etwas. Für gute Werke. Gnade, Glauben, Werk. In dieser Reihenfolge. Und alles andere endet in Gesetzlichkeit oder in Religion. Und ich möchte zum Schluss von dieser Predigt noch ein Zitat von Martin Luther vorlesen, wo ich glaube, die ganze Predigt zusammenfasst. Das ist ganz kurz. Er sagt, wir werden allein durch den Glauben gerettet, aber der Glaube, der rettet, ist nie allein. Der Glaube, der rettet, ist nie allein. Es zeigt sich in Taten. Hey, ich würde sehr gerne für dich beten, wenn du gerade am Schauen bist oder am Hören bist. Vielleicht magst du auch deine Augen zumachen. Ich würde sehr gerne für dich beten. Vater im Himmel, Vater, danke, dass du das größte Werk vollbracht hast. Danke, dass dein Sohn Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns, dass es nichts mehr gibt, wo wir sollen machen, um uns die Rettung oder deine Liebe zu gewinnen, zu verdienen. Wir werden errettet einzig und allein durch unseren Glauben an deinen Sohn. Und das ist Gnade. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Und Vater, zeig du uns, wo wir sollen unseren Glauben in Bewegung setzen. Wo wir sollen auch von Handlungen machen. Wo wir vielleicht einfach mal gesagt haben, wir sind Christen, wir glauben an dich, aber wo sich nichts zeigt, Herr. Vater, stell deinen Finger, setz deinen Finger auf uns. In diesen Bereich, wo du möchtest, dass wir fangen, Sachen an zu machen. Nicht, weil wir uns deine Liebe gewinnen wollen, verdienen, sondern weil das Früchte sind von einem Leben mit dir. Und Vater, wir wollen die Leute sein, die einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Wir wollen sehen, wie Menschen, andere Leute, unsere Freunde zum Glauben kommen. Und so brauchen wir auch deine Kraft, deinen Geist, der in uns wirkt und sich auswirkt in Taten in unserem Umfeld. Danke, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist, ein kraftvoller Gott bist, der uns sieht, der ganz genau weiss, wo wir stehen. Und in deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Amen.